Deutschlandfunk aus Kultur- und Sozialwissenschaften.
Vor genau 100 Jahren, in der Nacht vom 12. auf den 13. März 1920, stürzten Freikorpssoldaten in Berlin die gewählte Regierung. Reichswehr und Polizeiführung weigerten sich, die Demokratie gegen die Putschisten zu verteidigen. Nur ein Generalstreik rettete damals die Republik. Angesichts aktueller Enthüllungen über rechtsradikale Angehörige und nationalistisches Gedankengut in Bundeswehr und Polizei ist Andreas Beckmann neben der historischen Analyse des Kapp-Putsches der Frage nachgegangen, wie zuverlässig die Sicherheitsbehörden heute zur Demokratie stehen.
Die Männer, die in der Nacht vom 12. auf den 13. März 1920 aufs Brandenburger Tor zumarschieren, tragen die Uniform der Reichswehr und haben auf ihre Helme Hakenkreuze gemalt. Sie sind ehemalige Soldaten. Aber nach dem Ersten Weltkrieg haben sie als Angehörige sogenannter Freikorps quer durch Deutschland vor allem Arbeiteraufstände niedergeschlagen. Jetzt wollen sie die Regierung stürzen, weil die Auflösung ihrer Einheit angekündigt hat, berichtet der Historiker Arndt Bauerkemper von der Freien Universität Berlin.
Das war im Wesentlichen Nationalisten, die sich wandten gegen den Versailler Vertrag. Die Gegner waren der Weimarer Republik. Und diese Demokratie auf deutschem Boden nicht wollten, überwiegend hingen sie der monarchischen Ordnung noch an. Und sie wollten vor allem nicht akzeptieren, dass das Deutsche Reich den Ersten Weltkrieg verloren hatte und den Versailler Vertrag akzeptieren musste.
Reichswehrminister Noske ruft seine oberste Heeresleitung zu Hilfe. Die hat zwar geschworen, die Republik zu verteidigen, aber sowohl viele Offiziere als auch die meisten einfachen Soldaten haben noch vor kurzem mit Männern aus den Freikorps gemeinsam im Ersten Weltkrieg gekämpft. Sie verbindet eine enge Kameradschaft.
Die Regierung konnte sich verlassen auf erhebliche Teile der Reichswehr, aber vermutlich nicht die Mehrheit. Wir wissen die Proportionen nicht ganz genau. Die Reichswehr hat aktiv diesen Putsch nicht gebrochen und ist ihm aktiv mit Waffengewalt entgegengetreten.
Truppe schießt nicht auf Truppe, erklärt die oberste Heeresleitung. Gemäß ihrem Chorgeist fühlt sie sich in erster Linie den Kameraden verpflichtet, nicht der Republik. Das Kabinett muss Hals über Kopf aus Berlin fliehen. Widerstandslos können die Putschisten Regierungsgebäude besetzen und mit Wolfgang Kapp einen erzreaktionären Nationalisten als Reichskanzler intronisieren. Doch der sieht sich schon an seinem ersten Arbeitstag einem unerwarteten Problem gegenüber. Ein Generalstreik legt das Land lahm. Selbst die Beamtenschaft beteiligt sich.
Die Gewerkschaften waren das Rückgrat des Widerstandes gegen den sogenannten Kapp-Putsch. Entscheidend war sozusagen die Lahmlegung der Infrastruktur, des Verkehrs, der Versorgung durch die Gewerkschaften vor allem und überhaupt durch diejenigen, die am Generalstreik teilgenommen haben.
Busse und Bahnen fahren nicht mehr, vielerorts ist der Strom abgeschaltet. Nach 4 Tagen geben die Putschisten auf. Die gewählte Regierung kann in ihr Amt zurückkehren. Ziviler Protest, nicht die Sicherheitsorgane, hatte die Demokratie gerettet. Doch die Regierung verzichtete auf die Gelegenheit, die Putschisten zu bestrafen. Und auch darauf, nunmehr eine Reichswehrführung zu installieren, die konsequent gegen rechte Kräfte vorgehen würde, kritisiert Arndt Bauerkemper.
Naja, die Republik war natürlich von vornherein auch von links bedroht. Es gab ja 1923 noch Aufstände im Ruhrgebiet, auch in Thüringen, die von links kamen.
Deshalb fürchtete die Weimarer Koalition der Mitte, bestehend aus Sozialdemokraten, Liberalen und dem katholischen Zentrum, Angriffe von links ebenso sehr wie von rechts. Und sie glaubte, die rechten Verbände zur Verteidigung der Republik gegen linke Aufstände zu brauchen. So schickte sie schon 10 Tage nach Ende des Kapp-Putsches Freikorpssoldaten ins Ruhrgebiet, um dort weitergehende Streiks niederzuschlagen. Offizielle Einheiten der Reichswehr und Freikorps standen schon wieder Seite an Seite.
Das war eine Allianz, die zwar nicht formal war, oft inoffiziell war, aber die dann in den 20er Jahren auch anhalten sollte und die in gewisser Weise natürlich die demokratischen Kräfte in dieser Weimarer Republik diskreditiert.
Oft waren auch Einheiten der Polizei dabei, allen voran der bewaffneten Sicherheitspolizei. Auch sie hatte sich in den Tagen des Kapp-Putsches geweigert, die Regierung zu unterstützen. Was die offiziellen Sicherheitskräfte mit den inoffiziellen rechten Freikorps verband, war die Vorstellung, man müsse Sicherheit und Ordnung verteidigen, notfalls auch auf Kosten der Freiheit. wiederholt sich ein solch verdecktes Zusammenspiel zwischen offiziellen Sicherheitsbehörden und rechten Gruppen 100 Jahre nach dem Kapp-Putsch in gewisser Weise, wenn etwa der militärische Abschirmdienst Anfang dieses Jahres von 550 rechtsextremistischen Verdachtsfällen in der Bundeswehr berichtet, wenn wiederholt rechte Netzwerke wie Nordkreuz oder die Gruppe S auffliegen, an denen auch Polizeibeamte beteiligt sind? Dominik Rigoll, der am Zentrum für zeithistorische Forschung Potsdam zur Geschichte rechter Gewalt forscht, warnt davor, vorschnell Parallelen zu ziehen. Festgefügte rechte Strukturen in Polizei und Bundeswehr sieht er nicht. Aber er beobachtet ein Phänomen, das er nationalistische Arbeitsteilung nennt.
Wir haben immer wieder ähnliche Konstellationen. Sozusagen ein Nebeneinander von Gewalt, die von rechten Aktivisten ausgeübt wird. Auf der einen Seite und auf der anderen Seite eine Polizei, die dem nicht so gut nachgeht, oder eine Justiz, die lange Zeit da sehr nachgiebig dagegen vorgegangen ist. Also, und das ist einfach eine Kontinuität, die wir wirklich durchgehend haben von den 20er Jahren bis heute.
Direkte personelle Verbindungen zwischen rechten Gewalttätern und Angehörigen der Sicherheits- und Justizbehörden gibt es dabei in den seltensten Fällen, berichtet Dominik Rigoll. Die sind aber auch gar nicht notwendig, damit eine nationalistische Arbeitsteilung funktionieren kann.
Weil das funktioniert wie die kapitalistische Arbeitsteilung nicht unbedingt, indem sich die Leute miteinander absprechen und dann sich sozusagen verschwört gegen die Republik, sondern es funktioniert automatisch insofern, weil sie, ohne es zu wissen, auf dasselbe Ziel hinarbeiten oder relativ ähnliche Ziele haben, nämlich den Sturz oder die Beseitigung des jetzigen demokratischen Regimes.
Meist reichen relativ diffuse gemeinsame Aversionen, sagt Dominik Rigoll. Zu Zeiten des Kapp-Putsches war das die weit verbreitete Wut über den Vertrag von Versailles. Und ein ebenso weit verbreiteter Rassismus, ergänzt die Historikerin Johanna Langenbrink. Sie forscht an der Humboldt-Universität Berlin zu Gewalt von Sicherheitsorganen in der Weimarer Republik, inoffiziellen wie den Freikorps und offiziellen wie der Reichswehr und der Polizei.
Es gab in der Polizei bis in die höchsten Führungsspitzen, auch bis zum Polizeipräsidenten Eugen Ernst, der der SPD angehörte, eine sehr weit verbreitete Feindschaft gegen sogenannte Ostjuden, die damals in großer Zahl ins Deutsche Reich geflohen sind, aber auch aus anderen Gründen migriert sind, sodass diese Feindschaft auch die offizielle Politik der Polizei beeinflusst hat. Also großer Konsens bis in die demokratischen Parteien hinein, dass diese Gruppe angeblich ein Problem darstellt in der Gesellschaft. Und vor allem wurden sie verantwortlich gemacht für Schleichhandel, also Schwarzmarkt von Lebensmitteln, Straßenhandel, der illegal war.
Rassismus gegenüber ostjüdischen Einwanderern verband damals Politiker und Bevölkerung, aber auch Polizei und Freikorps. Johanna Langenbrink sieht da eine Parallele zum rechten Terrorismus des 21. Jahrhunderts. Denn nach ihrer Ansicht war es Rassismus gegen türkische Migranten, der die Sicherheitsbehörden lange daran hinderte, die Verbrechen des NSU aufzudecken.
Ich glaube, man darf nicht unterschätzen, wie stark sich Strukturen in Institutionen über sehr lange Zeit fortschreiben. Also wir haben auch nach der Aufdeckung bzw. Selbstenttarnung des NSU gesehen, dass es in den Polizeibehörden die Tendenz gab, da eine rassistische Vorannahme zu treffen und gegen die Betroffenen und ihre Familien zu ermitteln und nicht deren Einschätzung ernst zu nehmen, dass es Nazitäter waren.
Die Ermittler legten sich früh auf die These fest, dass die Mörder aus der organisierten Kriminalität kommen und Verbindungen in die Türkei haben müssten, wofür sie aber nie Belege fanden. Nur einige wenige Fahnder zogen in Erwägung, dass die Täter Rechtsextremisten sein könnten. Sie konnten sich aber nicht durchsetzen. Raphael Beer, Professor für Soziologie an der Akademie der Polizei Hamburg, sieht in diesen Fehleinschätzungen noch keinen Beleg für einen flächendeckenden strukturellen Rassismus in der Polizei.
Was ich aktuell im Moment in der Polizei erlebe, ist, dass es eben fehlende Strukturen gibt, um Rassismus zu bekämpfen, um ihn zu entdecken, um ihn auch einzuhegen, um ihn zu minimieren. Also die Polizei wehrt sich zum Beispiel dagegen, Whistleblower-Systeme zu schaffen. Also wo Kollegen zum Beispiel sich hinwenden können, sagen, ich sehe da jemanden. Ja, mein Kumpel hat jetzt auch einen Gürtel mit einem Hakenkreuz drauf. Aber ich traue mich nicht, das in der Öffentlichkeit zu sagen, weil ich dann mit meinem Namen dastehe, weil ich dann eben aus der Solidaritätsgemeinschaft rausfalle. Aber mir ist es unangenehm. Was machen Kollegen, denen es unangenehm ist? Die schweigen im Moment.
Deshalb von einem Chorgeist zu sprechen, der auch Nazis decke, hält Raphael Beer für übertrieben. Aber er sieht einen Wandel im Selbstverständnis der Polizei, der dieses Schweigen begünstige. Als er in den 70er Jahren bei der Bereitschaftspolizei anfing, sollte der moderne Beamte so zivil wie möglich auftreten. Die Uniform hieß nur noch Dienstkleidung, mancherorts wurden sogar die Rangabzeichen abgeschafft. Etwa seit der Jahrtausendwende begann die Polizei aber, sich angesichts des internationalen Terrorismus wieder robuster zu präsentieren.
Und dann merkte man, dass in der Polizei sich auch was verändert, atmosphärisch. Man hat mehr in militärische Kategorien gedacht. Nach Charlie Hebdo wurden dann auch wieder Kriegswaffen hier eingeführt. Und man übt jetzt Amok-Szenen und Terrorszenen. Natürlich muss man das, ja. Aber das wirkt sich sozusagen auch aufs Selbstbild aus. Das verändert sich ein bisschen.
Die Polizei sehe sich nicht mehr in erster Linie als Serviceorganisation, die Freiheitsrechte der Bürger verteidigt, so Raphael Beer. Sie trete wieder stärker als Garant von Sicherheit und Ordnung auf.
Das scheint mir ein neuer Trend zu sein, dass man im Zweifel immer für die Sicherheit ist, weil man in dieser Selbstverständlichkeit lebt, dass ohne Sicherheit keine Freiheit stattfindet. Also müssen wir Sicherheit produzieren.
Bei vielen Bürgern findet diese Veränderung durchaus Zustimmung. Aber, sagt Raphael Beer, die Polizei laufe dabei immer Gefahr, ungute Traditionen wieder aufzunehmen. Sicherheit und Ordnung waren klassische Themen der politischen Rechten. Auf das gemeinsame Verständnis, Ordnungsfaktoren zu sein, konnten sich in den 1920er Jahren viele Polizisten mit den Angehörigen von Freikorps verständigen. Wenn die dann mal über die Grenzen des Erlaubten hinausgingen, sah die Polizei oft weg.
Rechts war immer deshalb unterbelichtet, weil sie den Staat nie aktiv in Frage gestellt haben, weil sie immer stärkeren Staat wollten, weil sie Herrschaft akzeptiert haben, weil sie auch einen starken Staat wollten und so weiter. Das war immer weniger anstößig als links.
So konnten die Freikorps nach dem Kaputsch als eine Art Reservetruppe im Kampf gegen linke Aufstände unbehelligt weiter existieren. In der Bundesrepublik haben später rechte Terrororganisationen wie die Wehrsportgruppe Hoffmann versucht, sich eine ähnliche Rolle anzumaßen. Das ist ihnen nicht gelungen. Dennoch wurde nie aufgeklärt, welche Rolle sie etwa beim Attentat auf das Münchner Oktoberfest 1980 spielten. Für Raphael Beer ist das kein Zufall.
Wenn man sich die Geschichte der Bundesrepublik anschaut oder der bundesdeutschen Polizei, dann ist es eine Geschichte des Kampfes gegen Linksextremismus. Das hat mit der 68er-Bewegung angefangen, ist über den RAF-Terrorismus gegangen bis in die 80er, 90er Jahre. Wenn Sie schauen, wie das Bundeskriminalamt gewachsen ist, das ist streng gewachsen an den Kategorien des RAF-Terrorismus. Bis man gemerkt hat, dass es auch Rechtsterrorismus gibt, hat es sehr lange gedauert. Selbst München, das Attentat am Münchner Oktoberfest, war ein Einzeltäter, offenbar, ja, oder offiziell. Das heißt, diese Kategorie rechts ist systematisch, traditionell unterbelichtet worden in der operativen Ausstattung der Polizei Deutschlands.
Die muss besser werden, besonders bei der Verfolgung rechtsradikaler Tendenzen im Internet. Viele der scheinbaren Einzeltäter, von Anders Breivik über den Schützen von Christchurch bis hin zu den Mördern von Halle und Hanau, haben sich hier radikalisiert. Vor allem aber fühlen sie sich über die elektronischen Kanäle mit Gleichgesinnten verbunden, betont Dominik Rigoll.
Da ist mein Eindruck, dass das Internet einfach eine neue Form der Organisation ist. Dass es da einfach Kontakte, Netzwerkbildung, Absprachen und so weiter gibt, die man früher sozusagen face-to-face machen musste, wo man sich treffen musste, wo man zusammen ins Vereinslokal gehen musste, um sich abzusprechen. Das muss man heute nicht mehr. Das geht übers Internet, aber trotzdem ist die Organisation da. Also die läuft jetzt halt nur digital.
In diesem virtuellen Raum konnte sich zum Beispiel das Hannibal-Netzwerk breitmachen, dem auffällig viele Soldaten und auch Polizisten angehörten, vor allem aus Spezialeinheiten. Sie bildeten eine Art Schattenarmee, legten Waffenlager an und Listen von Bürgern, die an einem Tag X zu töten seien. Und sie bereiteten sich mit Schießübungen auf einen Umsturz vor. Erst nach 2 Jahren wurden ihre Strukturen Schritt für Schritt offengelegt. Raphael Beer hofft, dass solche Fahndungserfolge in Zukunft schneller erzielt werden könnten.
Im Moment scheint es mir so zu sein, dass das Bewusstsein gewachsen ist. Herr Seehofer hat ja jetzt gesagt und widersprochen, aber auch ohne Wenn und Aber, dass die größte Gefahr von rechts ausgeht. Im Moment macht man das rechte Auge richtig auf. Der Herr Seehofer hat beschlossen, für den, sagen wir mal, inneroperativen Extremismus, für rechte Tendenzen, für rassistische Tendenzen in den Behörden, in den Sicherheitsbehörden, eine eigene Abteilung beim Bundesverfassungsschutz zu schaffen.
So könnten vielleicht institutionelle Voraussetzungen geschaffen werden, die verhindern, dass sich in deutschen Sicherheitsbehörden jemals wieder ein rechter Chorgeist wie vor 100 Jahren breitmacht. Und dann darf man wohl auch hoffen, dass die Berliner Republik besser geschützt ist gegen Umsturzversuche von rechts als die Weimarer.
Chorgeist und rechte Gewalt in Sicherheitsorganen damals und heute, ein Beitrag von Andreas Beckmann.